Einen schönen guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und gestern war Halloween und das ist für viele christlichen Bereich ein sehr ambivalentes Thema, Dämonen und so weiter. Und da wird viel drüber diskutiert. Wenn man sich die christliche Social-Media-Landschaft ansieht, dann wird sehr viel vor Dämonen und sehr viel vor dem ganzen Satans-Anbetungsgedöns und so weiter gewarnt. Und dann gibt's natürlich auch den Teil der christlichen Bubble, die Halloween als ein witziges Fest finden und dann gehen Kinder rum und Süßes oder Saures und so weiter, alles so ein bisschen runtergekocht als Teil der Kultur und irgendwie das Gruseln und so weiter soll ja auch immer einen Platz haben. Und ich möchte mich in diese Diskussion gar nicht so sehr einschalten. Allerdings habe ich vor ein paar Jahren einen literaturwissenschaftlichen Zugang zum Thema Monster bekommen. Und da ich dieses Schriftstück und diese literaturwissenschaftliche Zugangsweise super spannend finde, habe ich gedacht, da lohnt sich mal was zu machen. Und ich habe vor ein paar Jahren damals schon ein Insta-Live gemacht, einfach mal um auszuprobieren, wie ist es eigentlich, wenn man sich mal inhaltlich mit so Sachen auseinandersetzt und dann einfach mal ein bisschen in die Kamera redet. Und ich habe mir gedacht, ich lade das jetzt mal als Podcast hoch und da wird es jetzt einfach darum gehen, was literaturwissenschaftlich über Monster zu sagen ist. Ich verbinde das auch ein bisschen mit Theologie. Diejenigen von euch, die das spannend finden, denen sei noch ein Blog empfohlen. Und zwar The One and Only Richard Beck mit der Experimental Theology. Also heißt sein Blog. Der hat eine Blogreihe mit, ich glaube, 7, 8, 9 Blogs gemacht, wo es um Gott und Monster geht, ist auf Englisch, aber sehr zu empfehlen. Und dann jetzt, wie gesagt, eine Wiederaufwärmung, eine erneutes Veröffentlichen von meinem 2021 aufgenommenen Talk über Monster. Viel Spaß dabei.
Hello, hello. So, Insta Live, welcome. Klingeln sie bei euch auch schon alle? Bei mir ist tatsächlich schon ein bisschen geklingelt worden. Ich habe auch nichts rausgegeben. Halloween 2021 und mein Heimatdorf steht Kopf. Die Kiddies sind unterwegs. Naja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid und ich würde gerne mit euch ein bisschen was über Monster reden. Jawohl, Monster. Und zwar, ich war vor einiger Zeit, war ich in Offenbach unterwegs und in Offenbach habe ich Kari Kari gesehen. Da hat es ein nettes Festival gegeben, Kari Kari war zu Gast und die haben etwas Wunderbares gemacht, die haben nämlich einen Stummfilm vertont, also die haben ihre Songs teilweise dann ohne Gesang, haben die unter einen Stummfilm gelegt. Ich habe nochmal nachgeguckt, der Stummfilm hieß The Lost World, ist aus den 1920er Jahren, ich meine 1925 ist der gedreht worden und im Grunde ist das so diese King Kong Story, also irgendwelche Wissenschaftler machen ein Forschungsteam, stellen das zusammen und dann fliegen sie irgendwie ans äußerste Ende von was weiß ich und finden dann auf einer Insel tatsächlich dann irgendwelche Kreaturen, irgendwelche Dinosaurier und so weiter und dann wollen sie diese Kreaturen dann fangen und das klappt dann auch nach einem sehr spektakulären Fight mit diesen Kreaturen, wo einige der Forscher und Forscherinnen dann sogar zu Tode kommen und am Ende geht's dann darum, dass diese großen Viecher, diese Dinosaurier, Ungeheuer, was auch immer, die werden dann eingefangen und werden dann zurück nach London gebracht und in London sollen die ausgestellt werden, aber was passiert? Natürlich, diese Monster brechen aus Und am Ende kommt es zu der großen Katastrophe, nämlich London wird im Grunde dem Erdboden gleichgemacht. Und ja, so dieses typische Motiv, was er dann, ich glaube, 6 Jahre später dann auch von King Kong dann ja übernommen worden ist. Und ich weiß noch, ich saß da und ich habe die Musik ganz hart gefeiert. Also Kari Kari, großer Tipp, wer die noch nicht kennt. Auf jeden Fall super Sache. Aber mich hat eben irgendwie so ein Gefühl beschlichen, dass irgendwie etwas mit diesem Film ganz schwierig ist. So in die Richtung Rassismus und irgendwie, da waren ganz viele Dinge, wo ich gemerkt habe, oh, hört sich irgendwie schwierig an. Und da muss ich sagen, habe ich mich dann erinnert, dass ich vor Jahren mal gehört habe, dass es so einen Typen gibt, der sich mit Monstern und mit Horror und so weiter auseinandergesetzt hat. Und er hat folgende Idee gehabt. Er hat gesagt, er möchte sich Monster angucken und in Monstern quasi eine Art Spiegel sehen, ein Spiegel sehen für die Gesellschaft. Also er hat die Frage gestellt, was passiert, wenn man Monster analysiert, was lernt man dann über die Gesellschaft? Und ich habe diesen Text tatsächlich nochmal gefunden vor ein paar Tagen und habe das gelesen. Ich fand es so unfassbar genial, dass ich dachte, okay, das muss ich auf jeden Fall mal in so einem Insta-Live oder so, muss ich das verwurschteln. Und deswegen möchte ich euch damit reinnehmen. Der Typ heißt Jeffrey Jerome Cohen und der Text heißt Monster Culture. Das findet man tatsächlich auch online. Also wenn man Bock hat, das zu lesen, ist ein englischer Text. Und es geht darum um 7 Thesen, die man aus Monstern oder aus der Monsterkunst, ja, also er spricht eben von Kunst, Film, Literatur und so weiter. Es ist also eine literaturwissenschaftliche Perspektive. Und ich würde diese 7 Thesen einmal kurz vorstellen. Und dann habe ich noch so ein bisschen eine Idee, was das vielleicht auch mit Spiritualität und mit Glauben und so weiter zu tun haben kann. Und ja, weiß nicht, vielleicht habt ihr Bock, dann mitzudiskutieren. Also fühlt euch da ganz frei. Also Cohen sagt die erste These, dass der Körper des Monsters immer ein kultureller Körper ist. Und damit meint er im Prinzip, dass das Monster an sich ja eine Konstruktion ist. Also es ist, an einer anderen Stelle sagt er, das ist eine Leerstelle. Also sozusagen, die Gesellschaft schafft sich durch das Monster eine Leinwand. Und dann kann man alles Mögliche auf diese Leinwand drauf projizieren. Alle Ängste, alle Dinge, die irgendwie in der Gesellschaft zu einer Spannung führen, das kann man dann in dieses Monster rein projizieren. Das ist übrigens auch ganz spannend zu gucken. Monster als Wort heißt übrigens so viel wie Warnung oder Zeichen. Das gibt's im Deutschen tatsächlich auch noch in einem Wortverwandten, also im Wortfeld. Es gibt ja zum Beispiel das Wort demonstrieren. Das heißt ja etwas zeigen und da steckt eben auch das Wort Monster drin, also demonstrieren. Und das heißt also, Monster bringen immer etwas zum Ausdruck, was über sie selbst hinausgeht. Das ist wie die Leinwand für eine Gesellschaft. Die zweite These wäre, dass Monster immer entkommen. Das ist tatsächlich ja in sehr vielen Geschichten, also wie ich gerade eben auch von King Kong oder von The Lost World erzählt habe, das ist tatsächlich ja immer so eine Sache, dass Monster da entkommen und dann Zerstörungen anrichten. Aber es ist quasi auch so, dass die Gesellschaft an sich immer wieder neue Geschichten hervorbringt von Monstern. Also wenn man das kulturwissenschaftlich zurückgeht, Monster hat es gegeben schon in Zeiten von Aristoteles. Der hat sich schon da Gedanken drüber gemacht. Und irgendwie Gesellschaften bringen immer wieder neue Monster hervor. Und dann ist ja vielleicht die Frage, was versuchen Gesellschaften eigentlich auszumerzen oder auszulöschen und zu Fall zu bringen? Aber irgendwie scheint dieses Etwas sich immer wieder diesen Versuchen zu entziehen. Wir können das, was das Monster irgendwie zeigen soll, wir können es nicht aus der Gesellschaft rauskriegen. Das irgendwie bleibt es immer dabei. Die dritte These von ihm ist, dass Monster gilt als Vorbote von Krisen von Kategorien. Also er sagt, dass es in unserer Gesellschaft verschiedene Methoden gibt, wie wir versuchen, Wissen zu organisieren. Also wir haben für alles mögliche Kategorien. Wir haben Kategorien für, was ist ein Tier, was ist ein Mensch, Wir haben Kategorien für Geschlechter, für Mann und Frau. Und jetzt sagt er, dass diese Kategorien in Krisen kommen. Es hat einen anderen Wissenschaftler gegeben, das ist Foucault, Michel Foucault, ein Franzose. Der hat Monster auch definiert als Mischwesen. Also als Wesen, wo diese Kategorien dann verwischt werden. Ja, zum Beispiel auch ganz spektakulär die Mischung von Leben und Tod. Ja, irgendwelche Zombies oder dergleichen. Das wäre auch eine Form von, dass Krisen entstehen dadurch, dass die Kategorien nicht mehr funktionieren. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn Krisen nicht mehr funktionieren, dann ist das eine gewisse Krise. Man kann es aber auch als Einladung sehen, die Welt neu zu entdecken. Und das kann vielleicht auch eben so dieses Genre aufwerten oder kann auch sagen, ja, das ist vielleicht was Gutes an diesem Horrorgenre, dass eben dadurch eine Einladung entsteht, die Welt zu entdecken. Vierte These, das Monster wohnt am Tor der Unterschiedlichkeit. Im Grunde wäre das so diese Idee, dass Monster Unterschiedlichkeit verkörpern. Kann man sich vielleicht gut deutlich machen daran, wie verschiedene Monstergeschichten funktionieren. Beispielsweise auch in der Bibel. In der Bibel gibt es ja auch Monster. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber in der Bibel kommen Monster zum Beispiel ganz früh vor. Und zwar kommen die vor auf der ersten Seite der Bibel tatsächlich, da gibt es Seeungeheuer. Ein bisschen später in Genesis 6 gibt es diese Riesen, die entstehen, weil die Engelwesen, Söhne Gottes, mit den Frauen der Menschen schlafen. Und dann gibt es später eben diese Idee, dass es dieses Gebiet gibt, wo später das Volk Israel wohnen soll. Und da leben die Kanaaniter und die Kanaaniter haben Riesen, die wahrscheinlich eben, wie man das vorher lesen konnte, dann daherkommen, dass eben die Söhne Gottes sich an irgendwelchen Frauen vergangen haben. Aber im Grunde kann man sagen, dass diese Geschichten von den Riesen, dass das eigentlich übertriebene Darstellungen sind. Also diese Kanaaniter werden eben normale Menschen gewesen sein. Aber wenn man sie zu Monstern umformuliert, also bestimmte Eigenschaften übertreibt, dann ist es eben auch fast heldenhaft. Es ist ethisch auf jeden Fall okay, wenn man diese Kanaaniter dann ausrottet. Die Vertilgung wird zur Heldentat. Und dafür gibt es eben ganz, ganz viele Geschichte in der ganz viele Beispiele in der Geschichte. Ja, also wenn man sich anguckt, wie im Mittelalter zum Beispiel Muslime beschrieben worden sind, ja, das waren eben auch Monsterdarstellungen zum Teil, einfach um die Kreuzzüge zu rechtfertigen. Und deswegen ist die spannende Frage, wo eigentlich in unserer Kultur Monster gerade im Begriff sind, geboren zu werden. Also wo in unserer Gesellschaft werden wir eben zu Geburtshelfern von Monstern, weil wir eben an bestimmten Unterschiedlichkeiten stecken bleiben und ja dann diese Monster produzieren. Der Michel Foucault hat gesagt, so diese Bereiche, die dafür klassisch sind, ist einmal die Kultur, also die fremde Kultur. Das ist etwas, was sehr, sehr schnell dazu führen kann, dass Monster geboren werden. Dann das andere Geschlecht, andere Sexualität. Oder eben die Hautfarbe. Das sind für ihn so die Kategorien, wo er das wahrnimmt. Und dann sind wir schon im Grunde bei der vorletzten These. Eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen. Ich finde es spannend, dass man im Grunde diesen ganzen Diskurs um Postkolonialismus, um Rassismus und so weiter hier sehr, sehr gut verorten kann und sehr gut darüber nachdenken kann. Warum? Weil auch da gibt es dieses Othering, das ist ein Begriff davon. Othering meint, dass man sehr, sehr deutlich macht und eben da auch durch Übertreibung und Generalisierung, dass der andere oder das andere verschieden ist. Und das soll dazu führen, dass das eigene Selbstbild stabilisiert wird. Also sprich, wenn die Monster an der Schwelle der Unterschiedlichkeit wohnen oder am Tor der Unterschiedlichkeit wohnen, dann ist das eben immer, hat das damit zu tun, dass man das eigene Selbstbild stabilisieren will. Eben weil auch vielleicht Kategorien schwierig werden. Okay, These 5. Die Monster patrouillieren die Grenzen des Möglichen. Möglich meint hier im Grunde auch das, was erlaubt ist. Also die Idee ist so ein bisschen, wenn man anfängt, sich aus der eigenen Comfortzone zu bewegen und ein bisschen rumexperimentiert, also sei es jetzt sexuell oder sei es intellektuell oder eben auch sogar geografisch, dann wird's gefährlich. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Und deswegen entstehen Monstergeschichten auch sehr stark im Zusammenhang mit Verboten. Der Cone hat da unter anderem das Beispiel Genesis 6 rausgebracht, was ich gerade schon erzählt habe. Diese Geschichte mit den Gottessöhnen, die auf die Erde kommen und dann Frauen nehmen und daraus entstehen dann die Riesen. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil er eben sagt, ja, das ist im biblischen Kontext zu sehen mit diesem Verbot, dass man keine gemischtrassigen Ehen eingehen soll. Was eben zum Beispiel im Buch Josua dann auch thematisiert wird. Und eben auch eine lange Geschichte hat im Christentum. Ja, also ich habe das sogar noch im Privaten miterlebt, dass das heute teilweise noch ein Thema ist. Ja, also wenn verschiedene Ethnien heiraten, dann ganz schwierig. Ja, aber also wie gesagt, die Monster bewachen im Prinzip die Mobilität von Menschen. Ja, also das ist intellektuell, geografisch oder sexuell, dass man da sich bloß nicht zu weit vorwagt. Dann These 6. Die Angst vor den Monstern ist immer auch eine Art von Sehnsucht. So, man kann ja eben sagen, gut, es gibt einfach ein gesteigertes Interesse an diesem Genre, an dem Genre des Horrors. Und dass man dann ins Kino geht und da sich eben auch sehr stark emotional reingeben kann, das an sich macht ja natürlich auch irgendwo in einer gewissen Weise Spaß. Aber es ist eben auch, so Cohn, eine Art, dass man bestimmte Dinge, die sonst einfach nicht erlaubt sind, dass man die ein Stück weit in einem sicheren Rahmen ausleben kann. Ich glaube, das wird beim Kino deutlich, es wird vielleicht noch deutlicher beim Spielbereich, also wenn man PC-Spiele oder Konsolen nimmt, da kann man sich eben in bestimmte Rollen reingeben und sowas wie Aggression dominieren oder ja auch, dass man bestimmte Dinge umkehren kann. Also sprich, dass man auf einmal dann eine Wertvorstellung lebt, die man sonst gar nicht teilen würde. Man kann es ausprobieren, weil man eben weiß, es ist ein sicherer Rahmen und man hat immer noch die Kontrolle darüber, da rauszukommen. Ja, im Gegensatz zum echten Leben, wenn ich da bestimmte Dinge dann in der Realität bringe, dann komme ich da ja nicht mehr raus. Ja, wenn ich jemanden umbringe, dann setze ich damit was in Gang, was ich nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist im Computerspiel kein Problem. Cohn sagt deswegen diesen Satz, On Halloween, everyone is a demon for a night. Und damit meint er eben dieses, ja, man kann das ausprobieren so ein bisschen und die Lust daran kann man spüren. Spannend finde ich auch den Verweis darauf auf Sigmund Freud. Ich habe das an dieser Stelle, möchte ich das mal kurz reinbringen. Sigmund Freud hat eine große Abhandlung gemacht, also große sind irgendwie 50 Seiten, kann man im Internet auch lesen. Die Abhandlung heißt Das Unheimliche. Und das Spannende ist, Freud zeigt eben auf, dass das Wort Ungeheuer, dass das etwas mit dem Wort unheimlich sprachlich zu tun hat. Und Freud meint jetzt, dass das Unheimliche von der Sprache her, ja, es hat ja etwas mit dem Heimlichen zu tun. Ja, also unheimlich ist ja eigentlich nur die Negation von heimlich. Und heimlich wiederum hat ja zwei Bedeutungen. Heimlich bedeutet einmal, etwas ist geheim, man versteckt es, man redet nicht drüber, es ist ein Geheimnis. Und auf der anderen Seite ist heimlich ja auch etwas, es hat was mit Zuhause zu tun. Wenn man sich heimelig fühlt, dann sind da garantiert keine Gespenster. Das ist alles sicher, das ist alles nice. So, und jetzt sagt Freud, dass nur durch die Umkehrung, also heimlich umwandeln in unheimlich, beide Bedeutungen von heimlich wieder zusammenfinden. So, hört sich ein bisschen kompliziert an. Sein Satz ist, das Unheimliche ist das heimlich-heimische. Und was er damit meint, ist, dass
das, was unheimlich ist, ist nicht etwas, was völlig unbekannt ist, sondern es ist irgendwie etwas, was auch vertraut ist, was irgendwie was mit heimlich im Sinne von heimisch zu tun hat. Man kennt es. Aber da sind eben bestimmte Elemente von, die man eben so in der Gesellschaft nicht zeigen kann. Und deswegen muss man diese Teile, muss man verdrängen. Und wenn etwas unheimlich wird, dann kommen diese unheimlichen Dinge, die man verdrängt hat, jetzt auf einmal wieder zum Vorschein. Also, er sagt, das Unheimliche ist das heimlich-heimische, das Verdrängung erfährt und aus ihr wiederkehrt, also aus der Verdrängung wiederkehrt. Und er sagt also, die Vorsilbe un markiert die Verdrängung. Also un ist das, was verdrängt. Finde ich eine super spannende Sache. Das wird später auch von Foucault aufgegriffen. Der nennt das dann Abspaltung. Also er sagt, dass bestimmte Dinge in unserer Persönlichkeit abgespalten werden müssen und verdrängt werden müssen eben auch, weil sie in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Und durch die Monster kommt sowas eben wieder hervor. Das ist das Unheimliche. Ich finde das extrem spannend, wenn man sich eben überlegt, gut, Monster zeigen uns also auch wie ein Spiegel bestimmte Dinge, die wir verdrängen, die nicht sein dürfen. Und dann ist eben die Frage, wie geht man damit um? Und in dem Genre Horror wird dieser Gedanke jetzt aufgegriffen. Also bestimmte Dinge, die nicht sein dürfen, die verdrängt werden, die werden jetzt auf eine Leinwand projiziert. Und dann gibt es aber in den Horrorfilmen in der Regel immer dieses Motiv, dass das Monster bekämpft und besiegt wird. Und dadurch im Prinzip, ich habe gerade schon gesehen, hier irgendwer hatte The Purge genannt, also die Community reinigt sich irgendwie von diesem Monster. Und das hat dann ja schon im Prinzip sowas wie so ein Exorzismus oder ja, es ist eben eine Art Ritual, kann man fast schon sagen, wodurch eben so ein Reinigungsprozess durchlaufen wird. Und dann, wenn diese Geschichten wiederholt werden, dann hat es auch wieder was mit Selbstvergewisserung zu tun. Also wir können unsere Identität dadurch dann wieder stabilisieren, weil wir haben ja das Böse, was wir in uns verdrängen müssen, haben wir jetzt gepurged durch den Horror und durch den Sieg über die Monster. Und entsprechend, ja, also Cohen schreibt, dass das eine Art Katechismus ist. Also sozusagen schon wieder religiöse Anklänge. So, und deswegen stellt er dann die Frage, existieren Monster wirklich? Also, von der Hinsicht her, dann geht es nicht darum, gibt es Dämonen wirklich oder gibt es sowas wie eine geistliche Welt? Das ist überhaupt nicht das Thema für die Literaturwissenschaft, sondern die Frage ist, was sind eigentlich die Dinge, die abgespalten werden und was davon ist eigentlich existent? Was ist wirklich da? Existieren Monster wirklich? Finde ich von daher eine super spannende Frage. Und deswegen kommt er dann zur letzten These, wo er dann eben sagt, ja, Monster sind im Begriff zu entstehen. Und deswegen, wenn sie entstehen, ja, also sie entstehen ja nicht einfach aus Zufall, sondern das sind unsere Kinder, so sagt er, es sind unsere Produkte. Wir als Kultur erfinden Monster. Und am Ende führt das eben dazu, dass diese Monster uns die Frage stellen, warum habt ihr uns eigentlich erschaffen? Spannende Sache. Das erstmal soweit als kurzen Überblick über diesen kulturtheoretischen Zugang. Ich habe mir gedacht, am Ende, bevor wir dann einfach diskutieren können, wenn ihr mögt, könnt ihr einfach dann reinkommen und wir diskutieren über das Ganze. Ich habe folgende Idee gehabt. Und zwar, was ist, wenn man die Jesus-Geschichte aus dieser kulturtheoretischen Brille sieht? Also sozusagen, ist Jesus ein Monster? Was meine ich damit? Monster haben ja eben dieses Momentum von, da wird etwas übersteigert, überzogen dargestellt, Kategorien werden über den Haufen geworfen und am Ende halten sie uns einen Spiegel vor. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Geschichte von Jesus ein bisschen so lesen kann. Jetzt ist die Geschichte von Jesus ja nicht aufgeschrieben worden von römischer oder von jüdischer Seite, sondern es ist eben von Seite der Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus aufgeschrieben. Aber im Grunde ist es ja schon so ein bisschen so. Da ist so ein Wanderprediger, dem werden auf einmal Wunderkräfte zugesprochen. Der ist irgendwie mächtiger, der ist ein Übermensch in einer Weise. Und der wird auf einmal gefährlich, weil er nämlich dann in die Risse der Gesellschaft geht. Also er geht an die Ränder der Gesellschaft. Und das führt zu einer Destabilisierung von Gewissheiten innerhalb der jüdischen und römischen Elite. Ja, Jesus fängt auf einmal an, Dinge zu tun, die diese ganzen Normalitäten auf einmal über den Haufen bringt. So, und dann ist die Frage am Ende, naja, kann Jesus sowas anleiten wie eine Bewegung, die für die Machthabenden zur Gefahr wird? So, und die Machthabenden haben das offensichtlich so gesehen. Und dann kommt es eben wieder zu diesem Kampf. Ja, also das Monster muss ja immer besiegt werden. Und die Römer können dann ja im Prinzip sagen, ja, das war zwar dieser Wanderprediger mit Superkräften, aber wir haben ihn trotzdem besiegt, wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Und am Ende ist es aber wieder so, das Monster entflieht. Also sprich, Jesus ist auferstanden, Jesus kommt wieder. Und damit muss ich weiter damit auseinandergesetzt werden. Weil diese Risse, die sind durch Jesus sichtbar geworden, die in der Gesellschaft sind. Aber am Ende, ja, das Monster kommt immer wieder. So, keine Ahnung, das ist einfach ein Diskussionsansatz. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne darüber ins Gespräch kommen und ein bisschen diskutieren. Genau. So, ich guck mal, ob hier noch irgendwelche Kommentare schon mal sind, die ich aufgreifen könnte, sonst bis sich da jemand einschalten möchte. Ist Antisemitismus abhängig von Kultur? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also da muss man noch nicht mal auf die Monsterfrage gehen. Wenn ich das im Geschichtsunterricht durchnehme, dann wird in den Geschichtsbüchern wird häufig so, wenn 4 Gründe für Antisemitismus genannt. Das eine ist Xenophobie. Also sprich dadurch, dass das jüdische Volk nach dem Krieg 70 nach Christus kein Land mehr hatte und in der Diaspora gelebt hat, haben sie immer in irgendwelchen Ländern als Fremde gelebt und da versucht, ihre Kultur aufrecht zu erhalten. Es hat, wie hier zum Beispiel in Frankfurt, dann sehr häufig Stadtteile gegeben, wo Juden und Juden dann in Ghettos gelebt haben. Also in Frankfurt war es dann die Judengasse, wo es dann teilweise auch eine eigene Gerichtsbarkeit gab und so weiter. So, und das sind auf jeden Fall Abhängigkeiten. Aber ich weiß nicht, Daniel, was du da sonst noch zu meinst oder was die Frage hinter der Frage ist. Genau, aber ich würde sagen, auf jeden Fall hat das was mit Kultur zu tun. Das verändert sich. Aber es gibt eben bestimmte Narrative, die sehr, sehr oft dann wiederholt werden und neu erzählt werden. So, dann kommt hier noch, und man selbst natürlich der Gute, also der andere ist der Böse von Bitya. Ja, ich glaube, das ist für mich eben auch so eine spannende Sache. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, in charismatischen Kreisen, da wird sehr, sehr viel teilweise über Dämonen und so weiter geredet, wo dann eben klar ist, klar, wir sind die Guten und dann gibt es eben das Böse, das Dämonische. Das finde ich eben spannend. Ich möchte das auch mal umdrehen. Also was sagen denn diese ganzen Bücher, Derek Prince oder wie sie auch alle heißen, was sagen die denn eigentlich über mich selber aus? Also als Gläubigen, wenn ich dann anfange eben zu sagen, das sind die Monster. Okay, aber was ist, wenn das wahr ist, dieses Abspalten von Foucault, was sind die Teile, die da eigentlich in so einer christlichen Subkultur verdrängt werden oder die eben ja nicht sein dürfen? Also ich weiß nicht, ist das nur eben die Musik? Ist das, ja, also das kennt ihr vielleicht auch, ja, das, ich weiß noch, Derek Prince, der hat dann so eine riesenlange Liste gehabt mit Dingen, die dann verboten waren und die man nicht durfte und die alle ganz, ganz schlimm waren. Und da war eben weltliche Musik zum Beispiel eine Sache, weil das irgendwie dann auch ein Einfallstor für Dämonen sein konnte. Wo ich sagen würde, ja, was sind die Dinge da, die nicht sein dürfen? Oder eben auch bei dieser ganzen Debatte um Gender. Also in meiner ja Herkunftstradition, so der Evangelikalismus, ist dieses Gender-Thema ein Riesending. was ist das Problem? Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ja, das hat vielleicht was damit zu tun, dass bestimmte Kategorien in die Krise gekommen sind. Und damit meine ich, es ist überhaupt nicht mehr klar in unserer heutigen Zeit, was ist eigentlich männlich, was ist weiblich. Ich habe vor 20 Jahren oder so habe ich angefangen, Bücher zu lesen darüber, biblisches Mannsein oder der biblische Mann oder sowas in der Art. Oder dann gab es von John Eldridge gab es so Bücher, die dann eben erklärt haben, was dann eben Männlichkeit ist und so weiter. Und da würde ich sagen, das sind zum Teil einfach Dinge, keine Chance. Also wirklich keine Chance. Das ergibt zum Teil überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und es lässt sich einfach nicht gut in Worte fassen, was aus christlicher Sicht dann Männlichkeit sein soll. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Podcast gehört habt, The Rise and Fall of Mars Hill. Da ist das dann auch nochmal sehr stark aufgegriffen worden, wo dann eben gezeigt wird, ja, Mars Hill als Church hat versucht, diese Männlichkeitsideale, die in den USA gerade nochmal stark geworden sind nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Vietnamkrieg vor allen Dingen, ja, man hat geglaubt, dass die Niederlage Vietnamkrieg, dass die was damit zu tun hatte, dass die Männer in den USA einfach verweichlicht wurden. So diese Hippie-Generation, die nur noch gekifft haben, die waren eben nicht mehr so John Wayne-mäßig unterwegs und konnten die Vietnamesen dann eben aus dem Dschungel dann rausknallen. Hat eben nicht funktioniert. Also hat man wieder anknüpfen wollen an diese härtere Maskulinität. Und das hat Mars Hill aufgegriffen. Und später dann eben auch ja dieses ganze Donald Trump-Gedöns. Ja, von Mark Driscoll ist dieser Satz übrig geblieben, er könnte keinen Gott anbeten, dem er die Fresse polieren kann, so auf Deutsch gesagt. Ja, das ist dann eben so dieses Männlichkeitsbild. Du musst eben jemanden verprügeln können, sonst bist du kein richtiger Mann, so ungefähr. Und Gott muss dann auch so sein. So, und das alles sind Kategorien, die eben schwierig geworden sind heute. Das funktioniert alles nicht gut. Und dann ist eben die Frage, ja, ist dann dieses ganze Gender, der ganze Gender-Diskurs, kommen da nicht dann neue Monster? Also neue Dinge, die verteufelt werden müssen, wo man den Stempel Teufel oder Dämon drauflegen muss. Fände ich eine spannende Sache. Ich guck mal weiter. So. Ich finde schon, jedenfalls vieles würde mich an eigene Erfahrungen mit Dämonen erinnern oder was ich dafür gehalten habe. Ja, kann ich jetzt nicht mehr ganz zuordnen, wozu das kam. Dann bitte nochmal, diese Monster, von denen wir weggelaufen sind oder die wir bekämpft haben, wollten uns nur was sagen und wir hätten gut daran getan, ihnen zuzuhören. Ja, ich glaube, dass das ein spannender Ansatz ist. Würde ich auch zustimmen. So, gut. Jesus war aber nicht in dem Sinne bedrohlich wie King Kong. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also Jesus, ich würde Jesus auch als gewaltlos sehen, aber nicht im Sinne von, dass er, also bedrohlich kann ja auch anders sein. Also bedrohlich muss ja nicht nur sein, so die Superpower, die eingesetzt wird und dann wird der Tempel in die Luft gejagt. Diese Superpower kann ja auch sein, durch seine Heilungskräfte und durch diese Aura, die er hatte, kann er einfach Menschen bewegen und anführen. Und das kann ja auch im Grunde bedrohlich sein. Genau. Ich guck mal weiter. Was Ähnliches passiert gerade in China, habe ich gehört. Deswegen soll man da auch keinen K-Pop mehr hören, weil die Jungs da zu weich seien. Ja, nice. Also ich finde K-Pop ja aus anderen Gründen schwierig. Also zum Beispiel, weil es mir einfach nicht gefällt. Aber dass die Jungs da zu weich seien, das ist ja natürlich sehr spannend. Vor einiger Zeit auch einen Artikel gelesen, da ging es dann um die Art von Fußballern, die gerade hochgezogen werden. Also wenn man das mal vergleicht, irgendwie früher, als ich groß geworden bin, da gab es eben so Fußballer, so ein Carsten Janka. Irgendwie der könnte auch bei jedem Club, könnte der als Türsteher funktionieren, gar kein Problem. Und dann gab es aber irgendwann so eine andere Generation, das war dann eben so ein Philipp Lahm. Den würde ich jetzt nicht als Türsteher sehen. Und so irgendwie, die haben dann gesagt, so, das ist so diese, die haben das tatsächlich genannt, Homosexualisierung des Fußballs. Also sprich, dass das eben nicht mehr diese Haut-drauf-Typen sind, diese Jens Jeremis und so weiter. Ja, auch da. Also Männlichkeitsbilder sind sehr krass im Wandel. Und ja, das kann sehr gut dazu führen, dass neue Monster entstehen. Okay, ich sag nochmal, hat irgendjemand noch Bock mitzudiskutieren? Kommt gerne rein. Können wir gerne was machen. Genau. Sonst, ich guck nochmal durch, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Ich glaube im Groben nicht. Ja, cool. Sonst, ich hatte auch so gedacht, ungefähr Dreiviertelstunde machen oder roundabout. Daniel ist leider noch immer unterwegs. Hey, dann auf jeden Fall gutes unterwegs sein, gutes Ankommen. Genau. Cool, cool. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und mal gucken, vielleicht ergibt sich das demnächst ja nochmal. Dann kann man das nochmal machen. Jut, jut. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ah, da kommt noch was. Wenn man so überlegt, wäre ich wahrscheinlich für mein früheres Ich ein Monster. Okay, das ist natürlich ein sehr, sehr cooler, spannender Punkt. Das gefällt mir richtig gut. Sehr spannender Punkt. Ja, im Grunde, weil klar, es gibt viele Dinge in unserer Geschichte, die wir wahrscheinlich auch abspalten müssen, die wir verdrängen müssen, und die kommen dann irgendwann nochmal wieder. Ja, Riesenthema. Auch jetzt wieder, ich arbeite gerade nochmal an verschiedenen Themen rein zum Thema Sexismus oder dann eben auch dieses ganze Thema Purity Culture oder so. Ja, ist ein Riesending. Ja, bestimmte Dinge, die wir Menschen in unserer Geschichte vielleicht erstmal nicht angehen können, und irgendwann kommen sie wieder. Und was ist dann, wenn man sich diese Dinge angeguckt hat und wenn man sich von den Monstern nicht dazu hat verleiten lassen, im eigenen Territorium zu bleiben, sondern rauszugehen? Und auf einmal wird man ein anderer Mensch. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der gesagt wurde von Cohn. Ja, also die Gefahr, wenn man das eigene Territorium verlässt, ist eben, dass man selber auch zum Monster wird. Und das würde sehr, sehr gut dazu passen. Nice. Gefällt mir sehr gut. Cool, aber dann nochmal die Frage, gibt es weitere Kommentare, gibt es noch Diskussionswunsch? Dann haut raus. Ansonsten, cool, cool. Dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart, ihr Zombies. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.